SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandts und vor allem mit dem Autor Christoph Kramer, der erste Profifußballer in Deutschland, der einen Roman veröffentlicht hat und damit gleich auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist. Vielen Dank für deine Zeit, Chris. Freut mich sehr, dass du hier bist und vor allem, dass wir jetzt über deinen ersten Roman sprechen können. Herzlich willkommen zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
Dein Debüt ist ein Coming-of-Age-Roman, das ist das literarische Genre. Erzählt wird die Geschichte eines 15-jährigen Titel. Das Leben fing im Sommer an. Und jetzt wäre es natürlich eigentlich mein Job zu sagen, worum es in dem Roman geht. Aber mich interessiert, wie du das siehst. Was würdest du sagen? Worum geht's in deinem Roman und worum ging es dir beim Schreiben?
Also ich schreibe keine Bücher mit irgendwelchen Messages, also es ist so eine klassische Coming-of-Age-Story, es geht um die Magie der ersten Male, die wir so irgendwie alle erlebt haben, der erste Kuss, die erste Liebe, das erste Mal so Freiheit spüren, wenn man sich so ein bisschen abkapselt vom Elternhaus, also unheimlich viele erste Male, gepackt in 3 Tagen in den Sommerferien 2006, da war ich damals 15 und der Protagonist, der zufällig auch Chris heißt, ist auch 15 und ich wollte immer schon mal Buch schreiben. Also ich hatte jetzt gar keine Intention beim Schreiben zu sagen, boah, mir geht's jetzt darum oder hierum, sondern ich wollte ein Buch, einen Roman schreiben für Menschen, die es hoffentlich gerne lesen und ja, ich bin sehr überrascht und sehr freudig, dass es sehr vielen sehr gut gefallen hat. Also es sollte keine Aussage haben. Ich mag keine Bücher, die mir irgendwas lehren wollen.
Den Eindruck hat man auch absolut nicht beim Lesen, dass du jetzt eine Message hast, eine besondere Botschaft und jemanden gar belehren wolltest. Es ist vielmehr so, dass es eine Hommage an den Zauber der Anfänge ist. Das steht auch auf dem Klappentext, sogar eine Hommage an den Zauber aller Anfänge. Roman spielt im Sommer 2006 während der Fußball-WM in Deutschland, dem heißesten Sommer der Geschichte steht im Roman, die Zeit, als mein Leben begann. Um welche Anfänge geht's denn da so insgesamt? Ein paar Sachen hast du schon angedeutet.
Ja, ich war 15 und irgendwie war das eine sehr prägende Zeit für mich in vielerlei Hinsicht. Das war das erste Mal, dass ich mehr in ein Mädchen irgendwie begehrt habe. Es hat sich im Fußballleben von mir sehr viel gewandelt und ich wusste, dass wenn ich ein Buch schreibe, dass ich über diesen Sommer 2006 sprechen möchte, weil der so prägend für mich war. Also ohne den Sommer 2006 wäre ich auf gar keinen Fall Fußballprofi geworden. Ohne den Sommer 2006 hätten sich Werte, die ich heute habe, nicht gebildet. Und von daher war das für mich so ein Startschuss in ein, ich möchte es nicht zu philosophisch machen, aber auf jeden Fall in ein anderes Leben, in ein neues Leben mit irgendwie mit mehr Mut, mit mehr Durchsetzungsvermögen. Und das ist alles so im Sommer 2006 für mich entstanden.
Das klingt nach einer echten Zäsur. Welche Werte, die du gerade erwähnt hast, sind denn da für dich entstanden?
Ja, ich vor allen Dingen Mut. Also ich würde sagen, dass das mein heutiges Ich auch so ein bisschen auszeichnet. Und damals war es wirklich so, dass ich so häufig abends im Bett lag und habe mir gedacht, boah, hättest du das mal so oder so gemacht und du hast es nie gemacht. Ich habe mich nie getraut, irgendwen anzusprechen oder auch auf dem Fußballplatz, ohne es jetzt zu fachlich werden zu lassen. Ich habe mich nie oder auch häufig nicht getraut, mich zu zeigen, den Ball in schwierigen Situationen zu fordern. Und ich saß dann wirklich abends oft im Bett und habe bereut, Dinge nicht getan zu haben. Und das wollte ich für mein Leben nie wieder, dieses Gefühl, etwas nicht getan zu haben. Und da ist so dieser für mich ganz, ganz prägender Wert in meinem heutigen Ich. Mut ist in der Zeit entstanden.
Jetzt sind wir schon mittendrin in den Themen deines Romans eigentlich, aber ich habe noch eine bisschen grundsätzlichere Frage, die du vorhin auch schon angeschnitten hast, als du gesagt hast, der Protagonist, die Hauptfigur deines Romans, heiße zufällig auch Chris Kramer. Also genau wie du, kommt auch aus der Nähe von Solingen, auch vom Bauernhof, will auch Fußballprofi werden, spielt auch in der Jugend eines Bundesliga-Clubs Bayer Leverkusen, ist auch von einem Scout dieses Vereins beim BV Greffrath 09 entdeckt worden. Dort hat alles angefangen, heißt es auch mal im Roman in diesem ziemlich schmucken Dorf bei Solingen. Im Grunde ist es doch alles oder vielleicht auch nur fast alles genau wie bei dir, Chris. Geht es in deinem Debüt also letztendlich um deine Geschichte?
Ja, so ein bisschen schon. Also sie hat auf jeden Fall biografische Züge, der Roman, ganz klar, aber auch deutlich fiktive Teile. Also von der Story würde ich sagen, so 50-50% so passiert. Von den Gefühlen, die da drin beschrieben sind, würde ich sagen, nahezu 100%, genauso wie ich sie gefühlt habe und fühle. Es fiel mir beim Schreiben sehr leicht, meine Gefühle zu beschreiben. Deswegen habe ich mich auch für mich sozusagen entschieden, wollte es aber nicht zu biografisch werden lassen, weil ich mit 34 keine Biografie veröffentlichen wollte. Für mich war klar, dass ich einen Roman schreibe und es ist auch ein Roman, weil es wirklich an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr fiktiv ist, aber die Gefühle, die in dem Roman verarbeitet sind, die sind 1:1 so, wie ich fühle.
Jetzt fragt man sich natürlich sofort, was ist Fiktion oder wie viel ist Fiktion und wie viel ist Realität? Ich frage mal ums Eck und frage dich, Leute, die dich damals gut kannten, deine Freunde zum Beispiel oder deine Eltern, erkennen die in dem Roman sofort, was fiktiv ist und was real ist?
Meine Eltern haben das Buch ein bisschen vorher bekommen, die haben den Vorabdruck bekommen. Zu Weihnachten habe ich ihnen das geschenkt. Dann gab es direkt am zweiten Weihnachtstag oder 3 Tage nach Weihnachten ganz, ganz viele Fragen. Und ich mag es, dass nur ich weiß, was wirklich stimmt und nicht. Oder halt die ganz wenigen Personen, die wirklich dabei waren. Also es gibt einige Figuren im Roman, die wissen genau, jo, das stimmt, aber das ist halt nur eine Person und ich, die das wirklich wissen. Und vielleicht ist das auch irgendwie was Perverses in mir, aber es gibt mir irgendwie ein bisschen Macht. Und ich mag es sehr gerne, dass niemand weiß, was stimmt und was nicht. Und das verrate ich auch keinem, auch nicht mal meinen Eltern.
Also insofern ist der Autor ein Gentleman, schweigt und genießt. Du hast aber auf jeden Fall die Ich-Erzähler-Perspektive gewählt. Du hättest ja die Wahl gehabt. Du hättest ja auch so eine Perspektive des autorialen Erzählens, des allwissenden Erzählers nehmen können, hast dich aber für diese Ich-Perspektive entschieden, mit der man natürlich doch sehr viel näher an deiner Hauptfigur oder, wenn man so will, am Helden der Story dran ist.
Ich schreibe gerade einen zweiten Roman aus der dritten Person. Ich finde, erste Person ist viel einfacher zu schreiben, viel einfacher. Ich weiß gar nicht, wieso mir das einfacher fällt, aber ich habe auch den Roman, den ich jetzt gerade schreibe, habe ich aus der ersten Person angefangen, habe mich aber dann, weil ich es hinterher ein bisschen verknüpfe, ist jetzt auch egal, mich entschlossen, ihn aus der dritten Person zu schreiben. Und ich muss sagen, ich finde es aus der ersten Person deutlich leichter, etwas zu schreiben, was ja mit vielen inneren Monologen und Gefühlen zu tun hat.
Warum war das leichter? Weil du auch näher an deinen Gefühlen dran warst?
Keine Ahnung, aber es liest sich auch besser und es kommt besser aus meiner Hand aufs Papier, wenn ich sage, ich war unsicher und hatte einen Kloß im Hals, als Chris war unsicher und hatte einen Kloß im Hals. Also ich kann nicht sagen, woran das liegt, aber es ist vielmehr beim Schreibprozess viel einfacher aus der Ich-Perspektive zu schreiben und deswegen ist es die Ich-Perspektive geworden. Das hatte keinen dolleren Hintergrund. Und jetzt mag man meinen, so, was ist denn daran jetzt schwerer oder einfacher? Also muss ja nur das Verb verändern, aber mir fiel es deutlich einfacher.
Wann hast du denn überhaupt begonnen zu schreiben? Erst mit dem Roman jetzt, als du angefangen hast, den zu konzipieren? Oder hast du schon viel früher geschrieben?
Ich habe mein ganzes Leben lang Tagebuch geschrieben und war auch so voll schön und erstaunlich. Die habe ich im Schließfach der Deutschen Bank und habe die mal rausgeholt und habe dann auch mal im Sommer 2006, als ich auch schon Tagebuch geschrieben habe, konnte ich natürlich so ein bisschen fast wie abschreiben. Das war ganz geil.
Konntest die Tagebücher richtig als Basis für den Roman jetzt verwenden?
Ja. Und es ist verrückt, dass man so retroperspektiv denkt man ja ganz anders über seine Gefühle nach, als sie damals so wirklich passiert sind. Also wie dramatisch mein Leben damals war, das hätte ich jetzt auch nicht mehr zwangsläufig so gedacht. Das ist übrigens auch generell geil, wenn man im Jahr 2023 war es, als ich angefangen habe zu schreiben, Tagebücher aus dem Jahr 2006 lesen kann. Das ist schon irgendwie cool. Und ich habe viele Kurzgeschichten in meinem Leben geschrieben und ich wollte schon immer mal ein Buch in meinem Leben schreiben. Also ich hatte immer schon so wie so einen kleinen Lebenstraum, dass ich mir gesagt habe, ich wollte immer schon mal einfach einen Roman schreiben.
Stimmt es, dass dir ein Fußballtrainer mal geraten hat, Tagebuch zu schreiben?
Ja, das stimmt. Das war ganz früh in der U12 oder 13 oder keine Ahnung.
Wie alt ist man da?
Unter 12 oder unter 13. Und der hat gesagt, und der sollte recht behalten, dass es unbezahlbar ist, wenn man sich zu jedem Spiel so ein bisschen was aufschreibt. Einfach so kleine Momente, wo man irgendwas gefühlt hat, woran man sich erinnert, die nach dem Spiel aufzuschreiben. Man wird sich darüber freuen. Das hat sich logisch angehört, aber mit 12 oder 13 denkst du ja nicht so unbedingt darüber nach, dass das vielleicht auch wirklich passieren könnte, genauso wie alle immer sagen, du wirst die Schule vermissen, genieß das. Aber ich habe das damals getan und angefangen und habe beim Schreiben gemerkt, dass mir das Schreiben Spaß macht und gut tut. Und es war jetzt nicht täglich, aber ich habe schon regelmäßig geschrieben über meine Gefühle, weil mich das wirklich so erleichtert hat. Und das war für mich schon immer so ein bisschen wie Meditation. Also ich habe auch Fußballtagebücher dann spezielle. Also ich habe welche für mein restliches Leben, aber auch Fußballtagebücher, wo ich wirklich nach jedem Spiel sowas schreibe. Und das sind so ganz kleine Banalitäten. Das sind immer so 4, 5 Sätze, die ich dazu aufgeschrieben habe. Und die würden sonst in Vergessenheit geraten. Und wenn ich mir die jetzt angucke und durchblätter, habe ich immer einen wunderschönen Abend. Fotografiere die ab und schicke die irgendwelchen Menschen, die dabei waren. Und ja, also Erinnerung ist ja irgendwie alles, was wir haben und was ganz, ganz Tolles. Und ja, diese Tagebücher sind für mich sehr, sehr wertvoll.
Also hast du damals aber vor allem für dich geschrieben?
Ja, auch heute. Gut, das Buch habe ich jetzt nicht nur für mich geschrieben, wobei ich auch angefangen habe. Ich würde sagen, die ersten 50 Seiten habe ich geschrieben, und ich wusste noch gar nicht, ob ich das Buch veröffentlichen wollte oder nicht. Also als ich dann rausgegangen bin und habe gesagt, so, jetzt machen wir es richtig, dann habe ich natürlich auch mit Werbung, mit Marketing, Marketing is King. Also dann wollte ich natürlich auch, dass das erfolgreich wird, ne? Da habe ich auch schon alles dafür getan, dass es sich verkauft. Aber angefangen, die ersten 50 Seiten, da wusste ich nicht mal, ob ich es, da wollte ich einfach erstmal ein Buch schreiben.
Es gibt es viele Autorinnen und Autoren, die immer wieder sagen, sie haben so eine bestimmte Stimme im Kopf und auch einen bestimmten Adressaten im Kopf, wenn sie schreiben. Also nicht nur, um den Stil irgendwie zu prägen, dass sie diese Stimme hören, die dann immer irgendwie gleich ist, sondern tatsächlich auch so einen Adressaten oder eine Adressatin im Kopf, an die sie das richten, was sie schreiben. Hast du so jemanden?
Nee, Adressat oder Stimmen im Kopf, ja. Vor allen Dingen, wenn ich Figuren bastel, finde ich es ganz, das ist ganz komisches, vielleicht auch ein bisschen gruseliges Gefühl, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Figuren wie ein Eigenleben in meinem Kopf führen, dass die noch auf einmal auf Gedanken kommen. Wenn ich so richtig im Schreibflow bin, dann merke ich, dann habe ich auch permanent Zettel und Stift dabei, weil ich ganz, ganz viele Gedanken so unterbewusst habe, die ich mir dann ständig aufschreiben muss. Hätte ich auch vorher nicht gedacht. Das ist auch manchmal so ein bisschen anstrengend, weil ich bin ein sehr guter Schläfer, aber wenn ich so richtig im Buchschreibprozess bin, dann schlafe ich nicht so gut, weil ich die ganze Zeit, dann habe ich dieses, was alle Menschen immer sagen, was ich nie verstehen konnte, diesen lauten Kopf, den man nicht ausmachen kann und dann nicht schlafen kann, den habe ich, wenn ich ganz krass im Schreibprozess bin.
Sprechen die Figuren weiter?
Ja, das ist wirklich so ein bisschen, also das hört sich total gruselig an, ist jetzt auch nicht schlimm, aber da passieren dann so Sachen, auf die wäre ich jetzt nicht so gekommen, dass so die Figuren wirklich wie so ein Eigenleben leben. Aber ich schreibe es nicht für irgendjemand Bestimmten, also ich habe kein Adressat.
Jetzt habe ich in allen Rezensionen deines Romans, die zumindest ich kenne, gelesen, das sei kein Roman über Fußball. Du hast anfangs auch gesagt, da geht es natürlich Coming of Age, erste Liebe, erster Kuss und so. Und es stimmt auch, es ist natürlich kein Roman über Fußball, wenn man damit das aktuelle Fußballgeschehen meint. Aber ich finde, man erfährt wahnsinnig viel über Fußball, vor allem was das für Jugendliche bedeutet, Fußballprofi zu werden oder was das mit einem macht und was dieses System Fußball von einem verlangt. Zum Beispiel erfährt man, dass der Leistungssport durchaus Opfer von einem 15-Jährigen fordert. Ich zitiere mal dazu, was Chris Kramer im Roman über sich selbst sagt. Der Fußball gab mir Halt im Leben, machte mich in manchen großen Pausen zum König des Schulhofs, aber Fußball nahm mir gleichzeitig auch viel. An dem Satz zum Beispiel bin ich hängen geblieben. Was hat der Fußball Chris Kramer genommen damals?
Ja, so diesen sozialen Anschluss, ne? Also wenn das anfängt mit die hatte mit dem was und der mit der und man geht auf die ersten Partys, dann bist du halt nie dabei. Und dann verlierst du automatisch, obwohl ich tolle Freunde hatte und habe, so ein bisschen den sozialen Anschluss und hast so ein bisschen durch den Fußball eine Einsamkeit. Und das ist ja auch ganz normal, ne? Ich habe jeden Tag trainiert, hatte am Wochenende immer Spiele, da musste ich ausgeschlafen sein, dann war ich früh im Bett und dann erlebst du eine Jugend anders, als du sie erlebst, wenn du nicht Fußball spielst. Und ich beschwere mich da nicht drüber. Vor allen Dingen nicht mit dem Outcome, dass ich mich heute hinstellen kann und sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht, habe ich auch. Ich habe mich nur immer gefragt, ob ich meiner Jugend hinterher trauern würde, wenn das alles nicht so aufgegangen wäre mit der Profikarriere. Ich glaube ja. Und dann frage ich mich natürlich bei ganz vielen, also bei 99,9% der Kinder, die Fußball spielen, auch leistungsmäßig, geht das nicht auf, weil die nicht so viel Glück hatten, wie ich Glück hatte. Und dann finde ich es schon traurig, dass man so eine ganze Jugend opfert. Also auch das ist nicht schlimm, weil der Fußball dir unheimlich viel Freude gibt. Der Fußball gibt dir tolle Werte, ganz tolle Werte. Aber trotzdem nimmt er dir auch unheimlich viel und du erlebst nicht eine Jugend, wie sie jugendgerecht wäre.
Ist es so das Gefühl gewesen, nicht dazuzugehören auch manchmal?
Ja, voll. Also, weil ich einfach nicht dazugehörte. Ist ja logisch, ne? Wenn am Montagmorgen alle über die Partys am Freitag und Samstag reden und du nicht dabei warst, dann gehörtest du de facto nicht dazu.
Genau, der Chris Kramer im Roman, der sagt zum Beispiel einmal, dass er bei der Party nicht dabei war und dann sogar sich selbst fragte, warum konnte ich den Jungs nicht sagen, dass ich nicht auf der Party gewesen bin. Also das scheint schon ziemlich tief gegangen zu sein und dazu passt vielleicht noch ein anderes Zitat im Roman. Ich spürte, dass ich ein anderes Leben führte, aber dieses anders fühlte sich richtig an. Ich lebte mein Leben gern, aber gleichzeitig hatte ich natürlich Angst und ein bisschen hatte dieses Gefühl auch mit dem Fußball zu tun. Wofür hatte der 15-jährige Chris Kramer damals Angst?
Ja, einfach das erstmal, wenn so ein großer, bei mir ist in der Zeit damals ein sehr großer Traum zerplatzt, weil ich rausgeflogen bin von Bayer Leverkusen. Und das war dann schon irgendwie so das Gefühl, boah, du hast alles dem Fußball immer untergeordnet. Das hast du auch gern gemacht. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Also es war nicht so, dass ich aktiv da gesessen habe und habe gedacht, boah, die gehen jetzt wieder alle auf eine Party und ich ordne alles dem Fußball unter. Das habe ich nie aktiv gedacht, aber es war so. Und als das dann so dieser Traum Profifußball in dem Moment zerplatzt ist, da hatte ich schon Angst. So, wofür wird es sich denn jetzt lohnen, nicht aufzustehen, also jetzt nicht zu dramatisch werden lassen, um Gottes Willen, aber ich hatte schon mal so einfach Angst, was das Leben denn jetzt für mich bereithält. Und deswegen, also ich glaube, dass das jeder nachvollziehen kann, der so einen großen Traum hat. Und wenn der große Traum dann, man merkt, glaube ich, wenn er irgendwann zerplatzt und dann kriegt man manchmal so Panik vor dem Leben, die total unbegründet ist, weil das Leben geht immer weiter, aber mit 15 hast du die halt.
Es geht sogar noch tiefer und wird richtig existenziell an dieser Stelle im Roman, weil die Hauptfigur Chris Kramer dann über sich sagt, und es ist eine Hauptfigur, die insgesamt sehr offen über sich Auskunft gibt im Roman, mein ganzes Leben unsichtbar. Und wenn sichtbar, dann irgendwie nichtssagend, sodass ich ständig das Gefühl hatte, mich verstellen zu müssen. Ich wusste manchmal gar nicht, wer ich wirklich war. So, und jetzt ist natürlich die Frage, Dichtung oder Wahrheit, ist das jetzt Teil der Fiktion oder ist das Teil des Gefühls, das du damals selbst hattest?
Ich glaube, als Erwachsener kann man das nicht nachvollziehen. Das war ein Satz, ein Gefühl, der fast 1:1 aus einem Tagebuch von mir stammt aus der Zeit, wo ich auch dachte, boah, krass, dass du das Gefühl so beschreiben konntest mit 15. Ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, dass es so war, weil wenn du mich heute nach meiner Jugend fragst, dann denke ich, das war nur schön. In meinem Schulweg, es hat immer die Sonne geschienen, es hat keinen Tag geregnet, weil das Gehirn des Menschen ja so funktioniert, dass man sich irgendwie immer nur an die schönen Momente erinnert, was auch gut ist. Aber der Satz oder das Gefühl ist tatsächlich 1:1 aus einem Tagebuch von mir übernommen, weil ich es damals anscheinend so gefühlt habe.
Und jetzt erfährt man im Roman natürlich auch, was vielleicht für viele 15-Jährige typisch ist, dass diese Angst auch darin besteht, eventuell nicht zu den Coolen zu gehören. Es gibt immer irgendwo die Coolen in jeder Schulklasse. Also es gibt immer die, die schon Bescheid wissen oder zu wissen scheinen, wie man zum Beispiel mit Mädchen spricht. Schubert heißt so eine in deinem Roman. Ein Typ, der jedes Wochenende mit einer anderen knutscht. Endgeil finden ihn die anderen. Und deine Hauptfigur hat immer ein bisschen die Angst, nicht zu den Coolen zu gehören. Und ich fragte mich beim Lesen natürlich sofort, hat es dir nicht geholfen, weil du so viel Erfolg im Fußball hattest, dadurch zu den Coolen zu gehören?
Doch, wie gesagt, in manchen Pausen hatte ich das, also du bist ja generell, wenn du der Beste im Fußball bist, dann bist du schon mal bei den Jungs sehr anerkannt. Das hat schon geholfen, aber trotzdem, das ist ein anderes Cool auf einer anderen Ebene. Aber wenn es dann so in Richtung Pubertät geht, dann ist Fußballspielen, kannst du ja auch nichts mehr davon kaufen. Ne? Das ist jetzt auch nicht mehr so krass cool. Das war eher Grundschule, frühes, weiterführendes Schule, Alter. Aber so ab Mittelstufe war das jetzt auch nicht mehr so der richtige Burner, wenn du gut am Fußball bist. Da war es eher cool, wenn du deine Sportsachen vergessen hast, gefühlt. Deswegen, dieses andere Cool hatte ich halt gar nicht. Und da hatte ich natürlich auch so ein bisschen einfach Angst und Sorge, den Anschluss zu verlieren, weil ich schon gerne zu den Coolen gehören wollte, wie jeder ja, logischerweise.
Vor dem Hintergrund, worüber wir jetzt insgesamt gesprochen haben, ist dann vielleicht auch eine Formulierung im Roman zu lesen, nämlich, dass Chris Kramer sich wahnsinnig wünscht, normal zu sein. Also viel in dem Alter mit 15 oder 16 oder ungefähr in dieser Zeit der Pubertät und der Jugend wollen ja alles andere als normal sein. Die wollen anders sein, wollen vielleicht auch provozieren mit anders sein. Plötzlich lila Haare, was wird Mutti wohl sagen? Was wird Frau Schulte, die Deutschlehrerin, dazu meinen? Und die vielen doofen Jungs auf dem Schulhof mit den blöden Bemerkungen, wenn ich da ganz anders ankomme. Aber Chris Kramer möchte normal sein. Was bedeutete das für dich damals, normal sein zu wollen?
Einfach nicht aufzufallen. Also erstmal muss ich sagen, ich finde es richtig geil, wie vorbereitet du bist. Das finde ich echt cool. Normal sein, ich glaube, dass das ein ganz krasser Urinstinkt von mir ist, weil ich das heute auch noch habe. Ich möchte als normal wahrgenommen werden. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Das hatte ich damals auch schon. Ich wollte nie großartig auffallen. Ich wollte einfach so normal dazugehörig sein und das habe ich heute auch noch. Also wenn mir einer sagt, boah, du bist normal, dann ist das für mich, das nehme ich als sehr großes Kompliment. Ich finde es ganz furchtbar, wenn man immer, kann ja jeder machen, wie er möchte, aber dieses, ja, ich bin verrückt und ich bin das und ich bin jenes, also ich bin super gerne, was auch immer normal ist, ich werde sehr gerne als normal angesehen und freue mich sehr, wenn man mich als normal ansieht. Das ist, kann ich nicht erklären, das ist was in meinem Ur-Ich drin.
Ja, dann kommt aber ein Moment in deinem Leben und natürlich auch in der Entwicklung deiner Hauptfigur, in dem warst du und war die Hauptfigur dann alles andere als normal, nämlich 2014 Fußball-Weltmeister, der coolste der Welt, ein Gefühl wie damals auf dem Zehner, ganz oben, niemand sonst auf dem Turm, nur du, der coolste der Welt, alle jubeln, Freunde, Feinde, die schönsten Mädchen der Schule applaudieren, du willst nie mehr woanders hin, das Ganze jetzt mal 100.000 Millionen, so fühlt man sich als Fußballweltmeister. Und jetzt nochmal vor dem Hintergrund, worüber wir gerade gesprochen haben, ist das dann so ein Gefühl, was einem auch eine Genugtuung gibt für die ganzen Entbehrungen, für dieses ständige Quäl dich du Sau, wie man im Fußball manchmal sagt, oder die Entbehrungen, nicht bei den Partys dabei gewesen zu sein etc.?
Ja, das war natürlich insgesamt die Kirsche auf der Sahnetorte, wäre zu wenig für einen WM-Titel, aber du weißt, was ich ungefähr sagen möchte. Ich habe eine große Genugtuung mit dem Unterschreiben meines ersten Profivertrages gespürt, eine sehr große Genugtuung, weil ich da gemerkt habe, es hat sich alles ausgezahlt, und was ich eben schon mal gesagt habe, ich hatte viel Glück in meinem Leben und deswegen setze ich mich heute hier hin und kann sagen, ich habe genau alles richtig gemacht, aber das lag natürlich auch an mir, weil ich sehr ehrgeizig war, weil ich alles dem Fußball untergeordnet habe, aber ich hatte auch einfach verdammt viel Glück, und wenn man das so drittelt, ist Talent, Ehrgeiz und Glück. Und Glück ist so ein großer Teil, und ich mag es nicht so gerne, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, ich war ehrgeiziger und talentierter als alle anderen. War ich nicht. Ich war sehr ehrgeizig. Ich kenne aber ganz viele Kinder, habe ich kennengelernt in meiner Jugend, die genauso ehrgeizig waren. Ich habe auf jeden Fall Kinder kennengelernt, die deutlich talentierter als ich waren, aber ich habe kein Kind kennengelernt oder nur ganz wenige, die mehr Glück hatten. Und deswegen bin ich Fußballprofi geworden. Und bei aller Genugtuung, die ich dabei auch spüre, ist es vor allen Dingen aber auch das Gefühl der Dankbarkeit. Und das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt sage, weil sich das cool anhört, sondern ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich Glück hatte.
Und jetzt ist mir in dem Zusammenhang in deinem Roman ein Wort aufgefallen, ein ganz banales Wort, das du immer wieder gebrauchst, und das ist das Wort aber. Das fällt wirklich oft, wenn Chris Kramer über sich selbst schreibt. Aber der Fußball nahm mir auch viel. Aber natürlich hatte ich Angst. Aber Leistungssport macht einsam. Aber mein Traum, Fußballer zu werden, mit meinem Namen auf dem Trikot vor Tausenden von Leuten zu spielen, war zu stark. Aber das Anderssein fühlte sich richtig an. Dieses Aber an den Anfängen von Sätzen ist wirklich auffällig. Und ich versuche mal eine Frage draus zu machen. Nämlich, musste Chris Kramer das, was er unbedingt wollte, nämlich Profi werden, sich irgendwie auch selbst abtrotzen, aber Fußball die Prio 1 geben?
Boah, also mir ist es nicht aufgefallen mit dem Aber. Es war auch kein bewusstes Stilmittel. Also ich habe wirklich nicht ein bewusstes Stilmittel in diesem Roman verwendet. Du bist der Erste, der das anspricht. Ich würde sagen, also mein erster Gedanke war, dass es ja immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert ist. Ich hatte schon immer den großen Traum, Fußball Profi zu werden, Punkt, und vor allen Dingen ohne Aber. Aber ich glaube, dass ich in meiner Jugend viele Abers kennengelernt habe, die den Weg sehr schwierig machen, die dich auch wieder zweifeln lassen, ob das der richtige Weg ist. Meine Eltern, die sehr auch in Richtung Schule gepusht haben, die mich unterstützt haben. Es gibt keine zwei Menschen auf dieser Welt, die mich so sehr unterstützt haben wie meine Eltern. Aber trotzdem war es auch da, das, du kannst das alles machen und ein richtig schöner Traum. Aber Schule ist auch wichtig. Also ich will da nicht zu viel hineininterpretieren, aber es war auf jeden Fall mein großer Traum, Fußballer zu werden. Und der Satz ist auch ohne Aber.
Jetzt fängt aber wieder so ein Satz mit Aber an, nämlich Aber Leistungssport macht einsam. Das gesamte Zitat lautet, ich war Einzelkind und konnte gut für mich sein. Das begreift man im Roman zum Beispiel auch schnell. Wenn du Fußball-Weltmeister wirst, gehst dann aufs Dach der Scheune, da wo du schon als Jugendlicher mit den Kumpels oft saßt. Hast du das dort auch genossen, Fußball-Weltmeister zu sein? Auf dem Dach der Scheune, stelle ich mir vor, sitzt man wirklich ganz allein, guckt in den Himmel und niemand stört einen. Man ist ganz alleine dort. Also ich war Einzelkind und konnte gut für mich sein, brauchte Zeiten, in denen ich allein war. Sonst stand ich viel auf dem Fußballplatz, aber auch das oft allein, obwohl ich in einer Mannschaft spielte. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kann man in einer Mannschaft von 11 Freunden allein sein?
Ja, dieses 11 Freunde ist ja sowas ganz Romantisches, was es nicht so richtig gibt, weil du dir schon bewusst bist, oder ich war mir zumindest bewusst, wir sitzen hier mit 15, 20 Jugendlichen in einem Raum und wenn wir Glück haben, schafft es einer. Das heißt, das ist, bevor es deine Freunde sind, sind es auf jeden Fall mal deine Konkurrenten. Und da war keiner in dem Raum, der sagte, boah, Fußballprofi können wir schon vorstellen, aber muss nicht. Also wir wollten das alle zu 100%.
So, und dann werden aus 11 Freunden 11 Feinde?
Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich glaube schon, dass jeder, der da oben in der Bundesliga irgendwann mal ankommt, dass der auch über Leichen gehen muss, sonst wäre er nicht da oben.
Und da steht im Roman, man spielt oft mehr gegeneinander als miteinander.
Ja, also es ist nicht so, dass es, also man darf sich das jetzt auch nicht so fies vorstellen. Ne? Also es sind natürlich auch Mitspieler und nur wenn eine Mannschaft Erfolg hat, hat auch der Einzelne Erfolg. Im Erwachsenenbereich noch mehr als in der Jugend. In der Jugend geht es auch mal so, wenn die Mannschaft keinen Erfolg hat, aber du bist der Beste, dann bist du halt der, der durchkommt. Im Erwachsenenbereich hinkt das ein bisschen, im Erwachsenenbereich ist es auch nicht mehr so. Es ist tatsächlich, obwohl man das vielleicht wahrscheinlich eher anders denkt, im Erwachsenenbereich bist du wieder eher eine Mannschaft, bist du wieder eher ein Team, weil da alle sind, die es schon geschafft haben. Das schweißt dann auch wieder so ein bisschen zusammen. Und es geht natürlich um Kaderplätze, um Konkurrenzsituationen und um Startelfplätze und so. Aber es ist nicht mehr dieses, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Also irgendwann, vielleicht noch in jüngeren Jahren, noch mal ein bisschen anders. Aber mit Erfahrung, je älter du wirst, je mehr du Geld auch gemacht hast, das darf man ja auch nicht vergessen bei der ganzen Geschichte, da wirst du so ein bisschen nicht entspannter und du nimmst, es nimmt auch nicht von deinem Ehrgeiz ab, aber da hast du eher ein bisschen mehr einen Teamgedanken als in der Jugend. Also ich hatte in der Jugend, war es mir egal, wie wir als Mannschaft gespielt haben, wenn ich gut gespielt habe. Das war es mir im Erwachsenenbereich nicht mehr.
Und dann eben der Satz, aber Leistungssport macht auch einsam. Also nicht nur, weil man nicht zur Party mitgeht, sondern offenbar dann auch im Fußballkontext selber.
Ja, du bist natürlich, auch wenn wir alle, ich habe auch viele Freunde aus meiner Jugend gefunden, aber trotzdem bist du ja Einzelsportler in der Mannschaft. Also jeder guckt auf sich und das ist auch gesund und das ist auch richtig so und das muss auch so sein. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wenn dein Kollege, der neben dir sitzt, ein gutes Spiel gemacht hat, dass du denkst, boah scheiße, warum hat er heute ein gutes Spiel gemacht? So extrem ist es auch nicht, aber du weißt schon, im glücklichen Umstand bleibt einer von uns übrig und der wird Profi. Also musst du die anderen irgendwie früher oder später musst du mal wegbeißen.
Jetzt sind das lauter Sachen, diese Gefühle, zum Beispiel Einsamkeit im Sport, die du beschreibst, die du sehr offen beschreibst. Darüber liest man jetzt nicht allzu oft. Davon hört man auch nicht allzu oft in Interviews. War das für dich auch so ein Motiv, diese Gefühle eines heranwachsenden 15-Jährigen am Beginn einer Karriere, wo es auch gerade eine Krise gibt, weil rausgeflogen bei Bayer Leverkusen in der Jugend, diese Gefühle mal zu äußern, auch mal zu beschreiben?
Ja, wie gesagt, also es war nicht so, dass ich mir dachte, boah, darüber muss ich jetzt mal schreiben, das interessiert jetzt irgendwie die Menschheit. Das war es gar nicht. Es war eher so, dass die Zeit mich so geprägt hat. Ich glaube, man liest darüber nicht so viel, weil man weniger Jugendliche interviewt. Also im Erwachsenenbereich ist es nicht so. Du bist auch Egoist und du bist auch darauf bedacht, dass du Erfolg hast, dass du im Rampenlicht stehst. Aber es ist nicht so wie in der Jugend. Der Teamgedanke im Erwachsenenfußball ist deutlich, deutlich ausgeprägter als in der Jugend, meiner Meinung nach.
Aber jetzt könnten ja viele auch einfach zurückblicken, erfolgreiche Sportlerinnen, Sportler, die das mit Sicherheit oft ähnlich erlebt haben.
Also ich musste mich auch erst daran erinnern. Also durch die Tagebücher ist das auch nochmal so hochgekommen, wenn ich da so geschrieben habe, was mich umtrieben hat, dass ich es schaffen muss und auch dieses Ding, dass ich damals bei Leverkusen rausgeflogen bin und dieser Traum zerplatzt ist und dann so einen relativ großen Umweg gehen musste über Fortuna Düsseldorf, das hat meinen Charakter verändert. Also auch erheblich verändert. Man kann jetzt sagen, für meinen Traum Fußballprofi auf jeden Fall zum Besseren, aber ich wurde dadurch ein deutlich egoistischerer Mensch. Also dieses Fressen oder gefressen werden, ich habe es damals nicht so benannt, aber das habe ich damals so gefühlt und so verstanden. Und dann wollte ich halt der sein, der frisst.
Wenn man die Welt als Sportler sieht, teilt man sie dann eher in Siege und Niederlagen ein?
Ja, ganz sicher. Also ich bin so sozialisiert worden, dass es am Wochenende eine Tabelle gibt, auf die du guckst und dann kannst du gucken, wo du stehst. Also für mich ist Leben, also als ich das Buch jetzt geschrieben habe, habe ich erst verstanden, was Erfolg ist. Also jetzt im Buchbereich, ich bleibe dabei, dass ein Erfolg im Fußball ein Sieg ist und sonst nichts. Zumindest im erwachsenen bezahlten Fußball, den ich jahrelang gelebt habe. Aber ich dachte zum Beispiel auch, dass mein Buch oder ich nur zufrieden bin, wenn ich auf der Spiegel-Bestsellerliste bin. Das war für mich ganz wichtig. Dann war ich in der ersten Woche auf Spiegel-Bestseller Platz 1 und dachte, dass das ein Erfolg ist. Es ist aber ja kein Erfolg, sondern es ist einfach ein Produkt von gutem Marketing und viel Werbung und auch ein bisschen vielleicht von meiner Person, dass es interessant war, dass ein Fußballer einen Roman angeschrieben hat und ich wirklich die Marketingmaschinerie, Marketing-Sking angetrieben habe, wenn ich ehrlich bin. Dann war ich auf Spiegel Bestseller Platz 1, habe mich krass darüber gefreut, krass darüber, weil ich halt immer auf Tabellen gucke, habe dann aber gedacht, okay, das hat einfach gar nichts mit deinem Buch zu tun, weil in Woche 1 hat es de facto noch keiner lesen können, die haben sich es einfach alle gekauft, weil du gute Werbung gemacht hast und deswegen war es gar kein Erfolg für das Buch. Und dann über die Lesereise, ich habe viele Lesungen gegeben, habe ich so viele schöne, handgeschriebene Briefe, also ich habe ganz viele Briefe bekommen, ich habe über Instagram, da kannst du es ja irgendwie in der heutigen Zeit so dran messen, ich habe so Nachrichten, die gehen wirklich in die Zehntausende bekommen und nicht einfach so, boah, schönes Buch, sondern so richtig Zeit genommen, richtig lange liebe Worte geschrieben und das war etwas, was mich sehr, 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 sehr berührt hat, auch überraschend berührt hat, also ich hatte wirklich teilweise feuchte Augen, als ich so einen Brief oder so eine Nachricht gelesen habe und da habe ich dann gemerkt, für die Menschen hast du ein Buch geschrieben und das ist ein Erfolg, dass sie sich erinnert fühlen, dass sie sich verstanden fühlen und keine Spiegel-Bestsellerliste ist ein Erfolg und trotzdem bin ich froh, dass ich in der Tabelle auf 1 stand, weil das dann irgendwie doch für mich als Sportler, der so sozialisiert wurde, halt irgendwie in meinem ganzen Unterbewusstsein so ist, dass ich nach Tabellen funktioniere, habe aber durch das Buch gemerkt, dass es deutlich schönere Erfolge gibt als Tabellen.
Ja klar, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Erfolg, auch unterschiedliche Qualitäten von Erfolg, begreift man auch bei der Lektüre deines Buchs. Beginnt schon früh bei Chris Kramer dieser Drang nach Erfolg, als Erster gewählt zu werden, wenn Mannschaften gebildet werden. Und dann fragt man sich natürlich auch, wie jemand wie du, der fast süchtig nach Erfolg scheint in diesem Buch, dann mit Niederlagen umgeht. Es gibt auch ein paar Kritiken, habe ich gefunden, die sind wirklich nicht gut. Ein Kollege vom Deutschlandfunk zum Beispiel meinte, bitte nie wieder. Bleib beim Fußball, keine solchen Metaphern. Wie gehst du damit um?
Ja, also jeder hat da seine Meinung. Ich glaube, wenn ich funktioniere immer so, ich arbeite als TV-Experte, wenn jetzt alle sagen würden, boah, Kramer, den kann ich nicht mehr so richtig gut hören, ist ganz nett, aber boah, muss ich jetzt auch nicht, dann würde ich es nicht weitermachen. Weil ich ziehe schon irgendwie Bestätigung von anderen Leuten. Also ich weiß, dass es vielleicht nicht so populär ist, das zu sagen, aber das ist einfach so. Also wenn mir jetzt alle sagen würden, boah, nee, finde ich jetzt nicht so gut, dann würde ich jetzt auch kein zweites Buch schreiben. Also der Erfolg des ersten Buches, der hat mich so bestätigt und vor allen Dingen so angespornt und so motiviert, ein zweites Buch zu schreiben. Und dann hat der Verlag auch noch den schönen Satz gesagt, das zweite Buch ist immer das Schwerste. Und dann hatten sie mich.
Wenn, da kommt der Ehrgeiz wieder.
Ja, ja, voll. Also den werde ich nie mehr in meinem Leben ablegen können, diesen Ehrgeiz. Und ich bin auch unterm Strich froh, dass ich ihn habe. Und wenn es dann Kritiken von irgendwelchen Leuten gibt, die das nicht gut finden oder so, ne, dann, das gehört ja dazu. Also das ist komplett okay für mich. Wäre es nur umgedreht, also wenn der Kollege vom Deutschlandfunk, der wäre, der gesagt hätte, boah, ist das geil. Und alle anderen hätten gesagt, nee, lass mal. Dann hätte ich es gelassen, aber so wie es ist, dass es dann vereinzelte kritische Stimmen gibt, aber so ich gemerkt habe, dass es wirklich am Anfang nicht, aber jetzt mittlerweile und am Ende wirklich Erfolg hatte, weil es viele gerne gelesen haben, das hat mich unfassbar gefreut und motiviert mich weiterzuschreiben und dann probiere ich den Kollegen vom Deutschlandfunk beim zweiten Buch zu bekommen, ne? Ist ja klar.
Aha, der Ehrgeiz, ja. Ich bleibe nochmal beim Thema Niederlagen, ganz unabhängig jetzt davon, weil jeder, der schon mal Leistungssport gemacht hat, weiß natürlich, man muss lernen, mit Niederlagen umzugehen. Jeder lernt das ein bisschen anders. Was hast du im Sport gelernt, wie du mit Niederlagen umgehst?
Sie machen mich wütend und spornen mich an. Also Niederlagen ist jetzt keine neue Errungenschaft, Philosophie, sind ganz wichtig fürs Leben und auch für mein Leben waren Niederlagen wichtig. Ich bin in dem Sommer, den ich beschreibe, habe ich viele Niederlagen einstecken müssen und die haben den Menschen aus mir gemacht, der ich heute bin, auch wenn man das meist erst Jahre später so sieht.
Genau, da gab es den Rauswurf bei Bayer Leverkusen, wo der Trainer dir gesagt hat, Kramer, bist nicht mehr dabei. Hast du nochmal tief in die Augen geschaut, bist dann nach Hause gegangen, hast dich ausgeweint und hast aber beschlossen, den Traum nicht aufzugeben. Auch sowas, was man aus Niederlage im Sport lernen kann, sich selbst treu zu sein, wenn man es pathetisch sagen möchte.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe damals entschlossen, dass große Träume große Umwege brauchen, anscheinend leider. Und es war ein maximal großer Traum und der brauchte dann wahrscheinlich auch einen, in meinem Leben einen maximal großen Umweg. Und ich hatte dann schon das Gefühl, boah, ich bin noch nicht fertig und wenn einer sagt, ich bin nicht gut genug, dann soll er sich warm anziehen hier, der vom Deutschlandfunk.
Und jetzt wird im Buch parallelisiert die Enttäuschung im Sport, Rauswurf bei Bayer Leverkusen und die Enttäuschung mit der ersten Liebe. Also erstmal geht's ganz anders aus. Also erste große Euphorie mit Debbie, erstes Mal im Kino, erster Kuss, aber dann gleich nächste Party, Debbie knutscht mit jemand anderem. Also erste Kränkung, erster Verlust. Und dann fällt im Roman wieder so ein Satz, der mit einem Aber beginnt. Aber ich hatte gelernt, dass mir Trauer bei allem Schmerz auch immer Antrieb verlieh. Zumindest im Fußball war das immer so gewesen. Mein Körper wandelte die Trauer erst in Wut und die Wut anschließend in Energie um. Meine besten Spiele hatte ich gemacht, wenn vorher etwas Trauriges passiert war. Etwas, das mich enttäuscht hatte. Ist das auch was, was du schon als 15-Jähriger gecheckt hast?
Ja, voll. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Ich kann es anders nicht nachvollziehen. Also es gibt bestimmt Menschen, die traurig sind und dann traurig bleiben. Wenn ich traurig bin, dann bin ich danach ganz wütend und dann habe ich eine Energie, die in meinem Körper aufgestaut ist, die raus muss. Und die habe ich damals schon immer genutzt. Also ich war teilweise sogar, das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich war teilweise auch gar nicht so traurig, wenn ich traurig war. Oder wenn etwas Trauriges passiert ist, weil ich wusste, also wir reden jetzt nicht von den ganz großen Traummomenten, sondern so von Sachen, die einen 15-Jährigen traurig machen. Dann war ich sogar manchmal ganz froh, weil ich wusste, das hilft mir.
Ging es dir später auch noch so in der Profikarriere, dass du deine besten Spiele manchmal gemacht hast, wenn vorher was Enttäuschendes oder Trauriges passiert war?
Ja, würde ich schon sagen. Also schwierig zu sagen, weil wenn man irgendwann kommt man in so einen Trott, hört sich zu langweilig, zu monoton an, das ist es nicht, aber irgendwann weiß man, was man kann und funktioniert. Also ich hatte dann irgendwann, wusste ich, wenn um 15.30 Uhr das Licht angeht, dann bist du da. Und du brauchst auch nicht vorher irgendwie, da funktioniert jeder Mensch, glaube ich, auch anders. Ich brauchte auch vorher keinen Tunnel, keine Anspannung. Ich wusste, wenn ich rausgehe, ich konnte davor Witze machen ohne Ende, weil ich wusste, um 15.30 Uhr stehe ich da und mache alles dafür, wirklich alles, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und wenn ich mal nicht so einen guten Tag habe, weil ich, keine Ahnung, irgendwie die Schuhe falsch rum angezogen habe, dann rede ich halt viel mit dem Schiedsrichter und provoziere meine Gegenspieler. Alles nur ergebnisorientiert, aber ich wusste, dass ich irgendwie um 15.30 Uhr dastehe und auch da bin.
Jetzt würde ich gerne, Chris, noch über einen anderen Aspekt in deinem Roman sprechen, den du wieder fast nebenbei äußerst in einem Satz, nämlich niemand hat es so wirklich auf dem Schirm gehabt, dass der Junge vom Bauernhof irgendwann mal im Fernsehen Fußball spielen könnte. Das ist die Geschichte vom sozialen Aufstieg, wenn man so möchte, die man im Fußball oft sieht, also weltweit, nicht nur in Deutschland, oft auch verbunden mit einer migrantischen Geschichte, wenn man an Podolski, Özil oder Rüdiger denkt zum Beispiel. Bei dir war es offenbar eindeutig auch eine Geschichte eines sozialen Aufstiegs, oder man kann sie so lesen mit dieser wunderbaren Formulierung, der Junge vom Bauernhof, der im Fernsehen Fußball spielen konnte. Und jetzt weiß man ja, sozialer Aufstieg ist in Deutschland gar nicht mehr so leicht. Die Bedingungen haben sich gewandelt. Meistens ist es so, dass die Leute dort landen, wo sie im Leben auch gestartet sind. Unten bleibt unten, oben bleibt oben. Nur im Fußball ist das eben oft anders. Glaubst du, Fußballer werden auch deshalb oft so verehrt, wenn man sagen kann, einer von uns hat es geschafft? Ist sonst eher schwierig?
Ganz sicher. Ich möchte gar nicht sagen, dass es bei mir so ein sozialer Aufstieg war. Also es war logischerweise ein sozialer Aufstieg, aber das meinte ich mit dieser Formulierung gar nicht. Mir hat es in meiner Kindheit an nichts gefehlt. Also ich hatte wirklich ein richtig behütetes Elternhaus und bin auch in einer Schicht aufgewachsen, die jetzt nichts mit irgendwie Straße oder sonst was zu tun hatte.
Nee, das war nicht Armut. Das darf man nicht missverstehen. Ne?
Also ich wollte mich nicht in dieses Podolski-Özil-Rüdiger-Ding reinbringen, weil das ist es de facto nicht. Ich wollte eigentlich damit sagen, dass niemand aus meiner Familie so richtig was mit Fußball zu tun hatte. Und die wussten alle irgendwie, ja, es gibt Fußballprofis, aber dass das wirklich ein Beruf ist, mit dem man Geld verdienen kann, das war ja keinem so richtig klar. Also, und wenn, ja, die wussten schon, wahrscheinlich die Stars beim FC Bayern München, die verdienen auch eine Masse Geld, aber das wird jetzt nicht unser Sohn werden, also bei aller Liebe. Also ich habe einfach bei jeder Unterstützung, die ich erfahren habe, habe ich schon gemerkt, dass sehr viel Wert auf Schule gelegt wurde, weil die Chance und auch vollkommen zu Recht, ne? Also so auch nochmal, ich dachte halt immer, ja, ich werde auf jeden Fall Fußballprofi und ich kann jetzt heute sagen, ja, ich bin es auch geworden, seht her, so, ne? Aber ich weiß, wie viel Glück dazu gehörte und dass ich dann ein Umfeld hatte, das wirklich sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass ich meine Schule mache und die einfach nicht so, was heißt nicht dran geglaubt? Du glaubst ja irgendwie immer daran, wenn du deinen Sohn liebst, dass der irgendwas Tolles schafft. Aber dann bin ich auch noch bei Leverkusen in der U15 rausgeflogen. Da haben meine Eltern schon gedacht, ja, genau, spiel einfach mal Fußball. Die haben mich auch nie gefragt oder nie gepusht, so, wie habt ihr gespielt oder so. Die haben immer nur gefragt, hat's Spaß gemacht. Also das war für die das Wichtigste. Und wenn ich Spaß hatte, dann durfte ich das weitermachen und hätte ich gesagt, nee, er hat keinen Spaß, dann hätten sie gesagt, dann hör doch auf. So. Das war eigentlich damit gemeint, dass keiner so richtig auf dem Schirm hatte, dass ich das wirklich schaffen konnte. Und ich glaube, mit dem sozialen Aufstieg ist ein sehr, 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 sehr interessantes Thema, was mich gerade auch wirklich sehr umtreibt. Und das, was du gesagt hast, ich glaube, dass Fußballer ganz sicher so in Anführungsstrichen verehrt werden, weil sie das als Einzige schaffen können, dass der Junge von der Straße dann im Fernsehen ist.
Jetzt gibt's in deinem Roman immer noch mal so etwas, was man vielleicht eine besondere Instanz oder eine höhere Instanz nennen kann, weil Chris Kramer bedankt sich immer irgendwie bei etwas, das nicht unbeteiligt gewesen zu sein scheint, wenn irgendwas gelungen ist, und das ist das Kreuz. Mehrmals fällt der Satz, ich umfasste das Kreuz, das an einer Kette um meinen Hals hing. Weil du religiös bist, wie zum Beispiel auch der Coach Jürgen Klopp?
Nee, ich bin nicht religiös. Also mein Glauben hat nichts mit einer Religion zu tun. Ich glaube an eine höhere Macht, die ich auch mit Gott bezeichne. Also wenn ich bete, dann sage ich auch lieber Gott. Aber das hat nichts mit der Religion an sich zu tun. Aber ich finde es wichtig zu glauben. Und dieser Glauben, der hat mir und gibt mir heute auch noch unheimlich viel. Und ich bedanke mich tatsächlich immer bei irgendwas da oben für einen weiteren Tag des Lebens, weil ich auch finde, dass das alles nicht so selbstverständlich ist. Vor allen Dingen das Leben an sich, nicht nur meins, sondern auch generell das Leben an sich ist nicht selbstverständlich, und dafür bedanke ich mich.
Und war diese höhere Instanz, die von dem Kreuz irgendwie symbolisiert wird, auch an dem Glück, das du hattest, wovon du vorhin sprachst, sehr beteiligt, meinst du?
Ich würde jetzt sagen ja, weil ich natürlich auch für viele Sachen gebetet habe und mir viele Sachen gewünscht habe, die dann auch alle so eingetroffen sind. Deswegen sage ich ja. Ich weiß aber, dass man sich im Leben Glück, glaube ich, nicht wünschen kann.
Der 15-jährige Chris Kramer im Roman hatte auf jeden Fall in einer Szene, und ich würde sagen in der wildesten und überraschendsten Szene der Geschichte, einen richtig guten Schutzengel. Und das war, als er zusammen mit seinem Freund Johnny, das ist einer der coolen, ein Auto klar gemacht hat, obwohl beide erst 15 sind. Damit fahren sie dann nachts von Solingen Richtung Düsseldorf, gabeln noch zwei Mädchen auf, fahren ins Le Soleil, wo Träume wahr werden, wie der Slogan des Clubs heißt. Und da wird der Roman eigentlich zum Roadmovie, ein Film voller Adrenalin und Abenteuer, heißt es dann einmal, auch weil plötzlich die Polizei vor der Tür des Clubs steht. Die beiden Jungs flüchten, das Auto lassen sie später dann von einem anderen Typen mit Führerschein abholen. Und vor allem, aber nochmal wörtlich zitiert, war das ein Film mit dem Ziel, die Realität zu verdrängen. Und jetzt fragt man sich natürlich wieder, Chris Kramer, der 15-Jährige, auf dem Bauernhof aufgewachsen, konnte wahrscheinlich Traktor fahren, konnte auch wirklich Auto fahren?
Ja, der konnte wirklich Auto fahren, weil er Traktor fahren konnte.
Ist der Roadtrip also jetzt tatsächlich so passiert?
Das bleibt auch für immer mein Geheimnis, aber ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen.
Okay, konntest du auch auf Tagebücher zurückgreifen, was diesen Roadtrip betrifft?
Ja, auch.
Musstest du aber vielleicht auch gar nicht, weil du hättest auch einfach deine Frau fragen können, was in dieser Nacht geschehen ist. Denn die Frau hinter der Bar in diesem Club Le Soleil, wie er im Roman heißt, die Frau, die dir den Drink reicht oder die Chris Kramer den Drink reicht, die Bardame, bei der jede Bewegung saß, zu der Chris Kramer sofort Vertrauen fasste, mit der er eine halbe Ewigkeit redete, alles Zitate natürlich, Selina mit den kleinen Lachfalten. Das ist dann später deine Frau geworden, die du viele Jahre später geheiratet hast?
Ja, da bewegen wir uns jetzt auch wieder auf, ich sag jetzt nicht, was da jetzt genau von wahr ist und was nicht, aber generell der Road-Movie-Tag hat auch fiktive Züge.
Und wie hast du die Frau aus dem Club, die dann später deine Frau wurde, Jahre später wieder getroffen? Hast du nach ihr gesucht oder hat sie dich gefunden?
Nee, ich würde wieder sagen, dass es Glück war. Also es war weder von mir noch von ihr geplant.
Und wie habt ihr euch gefunden?
Durch Glück. Zufall. Also wirklich ein reiner Zufall.
Zufällig auf der Straße über den Weg gelaufen?
Ja, also an einem Bankautomaten. Das war wirklich Zufall.
Und ihr habt euch wiedererkannt?
Ja.
Nach wie vielen Jahren?
Jetzt bewegen wir uns hier auf fiktivem Eis. Es waren nicht so viele wie im Roman dargestellt.
Also es gibt einen wahren Kern der Geschichte, aber wie du sie erzählt hast, ist dann doch die Fiktion.
Jetzt hast du mir alle draus gelockt, ja.
Als der Roadtrip losgeht, da fällt dann noch ein zentraler Satz des Romans, und zwar dein Freund Johnny, der Coole, der sagt dann, Kramer, mal ehrlich, wir haben nach 22 Uhr, Sonntag. Niemand wird irgendwas erfahren. Wir fangen jetzt mal an zu leben. Und zwar so richtig. Nicht hier in diesem Kaff. Daher kommt dann der Titel offenbar.
Der Titel war lange Zeit, als ich ins Leben fiel. Und dann ist es dann doch Das Leben fing im Sommer an geworden. Und ja, also das war schon so ein Sommer, so ein Moment, so ein paar Tage in meinem Leben, wo mein Leben einfach nochmal neu anfing, anders anfing. Und deswegen, ja, der Titel.
Der Sommer 2006 war also für Chris Kramer, das hast du auch gleich zu Beginn gesagt, ein Sommer, der ganz stark mit dem Gefühl von Freiheit verbunden ist. Das erfährt man beim Lesen des Romans und dann setzt du aber ganz zum Schluss dieses Thema Freiheit nochmal, auch fast beiläufig, und du bringst es mit dem Sommermärchen 2006 in Verbindung, also mit der Fußball-WM in Deutschland damals. Die hat offenbar den 15-Jährigen auch schon sehr begeistert, vor allem das Wir-Gefühl. Ich mochte die WM-Zeit in Deutschland, sagt Chris Kramer im Roman. Ich mochte, dass wir uns alle in einer Sache einig waren. Deutschland, Weltmeister 2006, wollten alle. Der Gedanke einer Einheit, einer ganzen Nation, 82 Millionen. Und dann folgt die Danksagung im Roman und da setzt du das Thema Freiheit, in dem du schreibst, manchmal mache ich mir Sorgen über die so selbstverständliche Freiheit im Jahr 2006. Welche Freiheit war vor fast 20 Jahren selbstverständlich und worüber machst du dir jetzt heute Sorgen?
Ja, wenn ich uns, ich habe gar keine Ahnung von Politik, gar keine Ahnung. Ich möchte auch nichts mit Politik erklären, weil einfach zu wenig Ahnung und steht mir nicht zu. Also hätte mir jemand 2006 gesagt, dass in unseren unmittelbaren Nachbarländern Krieg herrscht, hätte ich gesagt, weiß ich nicht. Hätte mir jemand gesagt, dass irgendwelche Verrückten mittlerweile die wichtigsten Positionen der Weltpolitik einnehmen, hätte ich auch gesagt, boah, weiß ich nicht. Und das macht mir schon manchmal Sorgen. Also das kann schon alles sehr, sehr schnell gehen und auch eine Freiheit, die so selbstverständlich ist. Also ich hatte Phasen in meinem Leben, unter anderem im Sommer 2006, da habe ich nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich auf einer politischen oder menschlichen Ebene frei bin, weil ich einfach frei war. Und wenn ich mir das so alles angucke, wie auch so unsere Gesellschaft, ich kann es nicht bewerten, wie das 2006 war, aber vom Gefühl her hatte ich nicht das Gefühl, dass wir so ein bisschen wie entzweit waren. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir irgendwie gerade in eine nicht so schöne Richtung als Gesellschaft auch driften. Und ich merke einfach mit 34, dass es schön ist, dass wir noch unsere Freiheit haben.
Sagt Christoph Kramer, Fußballweltmeister 2014 und jetzt Autor eines Romans mit dem Titel Das Leben fing im Sommer an. So heißt das Debüt. Chris, vielen Dank für das schöne und sehr interessante Gespräch und viel Glück beim Schreiben des zweiten Romans.
Danke auch.
Aufgezeichnet haben wir dieses Gespräch im Kontext des Bücherfestivals Baden-Baden im Hotel Europäischer Hof. Danke deshalb auch an die Veranstalter. Mein Name ist Dietrich Brandts.